Und es gab einen jähen Bruch, weil ich dann in schwere Depressionen fiel. Die kamen aus dem Nichts. Ich war jemand, der ein anderer wurde. Vorher kommunikativ, agil und auf einmal war der Motor im Leerlauf.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Er ist spontan, menschenzugewandt, ein kreativer Kopf und macht sein Ding. Egal, was die anderen sagen. Song von...
Soll ich jetzt mitsingen?
Udo Lindenberg.
Ja, das heißt aber, mach dein Ding.
Ja gut, aber ich hab's jetzt einfach mal. Ja, ist aber ist gut.
Ja, oh, du hast es schön.
Ja, also der Tommy macht sein Ding, egal was die anderen sagen. Genau.
Ja, passt aber.
Wenn du mit ihm und seiner wunderbaren Frau Doro in großer Runde am Mittagstisch sitzt, stellt er uns Menschen so locker und so tief Fragen, dass man meinen könnte, es wären Mikro und Kamera on air. Nee, denkste? Dabei ist es vielmehr so, er ist vor und hinter der Kamera derselbe Typ, völlig gelassen und interessiert an Menschen. Hallo Tommy, schön, dass du heute hier bist.
Tja, danke. Bin ganz getatscht. Ob der schönen Worte, vielen Dank, es freut mich echt.
Hast du dich wiedererkannt?
Ich habe eine Szene vor Augen, als ich bei euch mal saß am großen Tisch, ja.
Das stimmt. Aha. Das war wirklich echt besonders. Ja, am großen Tisch, verschiedene Menschen, wir kannten uns teilweise alle gar nicht. Nee. Und du hast...
Aber war cool, war ja. ein ganz tolles Miteinander.
Das stimmt.
Hat mir sehr gefallen.
Ja, uns auch. Tommy, dein Lieblingsgetränk ist Pepsi Zero und steht schon für dich links von dir bereit.
Pepsi Max.
Was heißt denn Pepsi Max?
Es gibt Cola Zero.
Ach so.
Es gibt Pepsi Max. Ich bin Pepsi Max. Du hast völlig das Richtige gemacht. Das ist wunderbar. Echt, vielen Dank. Ich liebe es.
Pepsi Max und Pepsi Zero ist ein Unterschied oder ist das Gleiche?
Es ist eigentlich ein Unterschied. Cola Zero und Pepsi Max. Das ist im Prinzip der Name von Pepsi ohne Kalorien.
Ach so, okay.
Also Zero ist nicht falsch, ne?
Okay.
Und das trinke ich sehr gerne.
Ja, wunderbar. Steht auf jeden Fall hier schon für dich parat. Kannst gerne zugreifen, wenn du magst. Ist Pepsi Max oder Zero auf jeden Fall anstatt Coca-Cola bereits ein Ausdruck davon, dass du einfach du bist?
Nee, also ich mag es einfach. Also das fing an, dass ich das tatsächlich in die Hand gedrückt bekam. Mhm. Und die hatten seinerzeit mal einen echt coolen Werbeslogan, Live Life to the Max. Und dann dachte ich, das passt das irgendwie so cool, so super. Und irgendwie dann, das ist ja nur eine Philosophie. Und seitdem geht es bei mir öfter Pepsi Max.
Okay, und heute Pepsi Zero.
Und heute Pepsi Zero. Das kriegen wir auch. Und das ist
okay. Wir haben uns das erste Mal 2019 persönlich kennengelernt. Damals in deiner Talkreihe Superfromm. Du bist mit deinem gesamten Equipment in die Villa Vie angereist, um mich zu interviewen. Es war von deiner Technik und deinem Anliegen hochprofessionell und von deiner Art und Weise völlig nahbar und realitätsbasiert. Was ist Superfromm? Und wo ist es zu sehen und zu hören?
Ich fange mal von hinten an, okay? Gerne. Also Superfromm, das war ursprünglich gedacht als Talkshow auf YouTube. Mir war einfach wichtig, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich war früher viel unterwegs zum Predigen, Evangelisation. Das ist dann, wenn man irgendwo on stage steht und die Botschaft von Jesus weitergibt, so dass sie verstanden wird. Und in manchen Veranstaltungen war es ein bisschen kritisch, weil dann kriege ich so einen Zettel, da stand dann drauf der Ablauf, erstens, zweitens, drittens, viertens, hier kommt deine Message, da kamst dann du auf die Bühne. Und da sah ich dann immer Zeugnis von so und so und so und so. Und da habe ich immer schon Schweiß Tropfen auf der Stirn, weil, das muss man sich ja vorstellen, das sind ja hunderte von Leuten und jetzt kommt da jemand, der normalerweise nie vor Menschen redet und steht da und erzählt etwas, was ihn emotional extrem herausfordert. Einmal diese vielen Menschen, zum anderen hat er Jesus erlebt, sein Eingreifen und jetzt steht er da und es gibt zwei Sorten von Menschen gab es. Die einen fingen an zu weinen, weil sie einfach so geflasht waren. Einmal durch die Erinnerung an Jesus und zum anderen, dass sie da stehen und hunderte von Augen gucken auf sie. Das kannst du ja gar nicht als normal lebender, nicht auf Bühnen zu Hause seiender Mensch verarbeiten. Das geht gar nicht. Das war die eine Gruppe. Und die andere Gruppe waren die, da hast du gedacht, das ist die erlebte Offenbarung innerhalb von 30 Sekunden und das ist dann auch nicht so ideal. Wenn ich mich dann hinterher nach der Veranstaltung mit den Leuten getroffen habe, dann kamen da Geschichten raus, die haben mich geflasht. Jenseits der großen Bühnen, wo Menschen in ihrem Alltag den lebendigen Gott erfahren haben. Und das hat mich so gepackt, ich habe da gern zugehört. Und das war völlig anders als das, was vor einer Stunde noch gesagt worden war. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich nehme einfach eine kleine Popelkamera. Ich habe dir das iPhone genommen, billig in Nikon oder Canon war es, und habe Leute gefragt, ob sie bereit sind, das zu erzählen. Und komischerweise haben die ja gesagt. Und dann haben wir uns getroffen, stinknormal irgendwo, und die haben angefangen zu erzählen. Und da dachte ich, oh oh, ich will es die zuerst anhören lassen, bevor wir das hier raushauen in die große Welt, in die Internetwelt. Und das Erstaunliche war, dass sie sagten, das ist gut so, das machen wir. Und dann habe ich angefangen und dann hat man einen Namen gebraucht für das Ganze. Und dann wollte ich jetzt nicht so einen üblichen Namen haben, sondern schon, dass man irgendwie denkt, ach, was ist denn das? Und ein bisschen Interesse erzeugen. Und ich wollte auch ein Wort, das ein Adjektiv ist, also ein Wie-Wort. Und dann kam auf den Gedanken super fromm. Ja, und das Wie-Wort, das Adjektiv ist auch drin. Wie ist das Ding? Super fromm. Und es ist alles so super fromm, super fromme Atelier, super fromme Wohnmobil und so weiter. Und da war der Name geboren und ging es los. Und nach kurzer Zeit hat sich Bibel-TV gemeldet und hat gesagt, hey, das ist cool, können wir das veröffentlichen? Und da dachte ich, das ist ein Joke. Wirklich, iPhone, Baustellenlampen, irgendwas aufgebaut. Und so hochprofessionell war das bei dir gar nicht. Das ging auch noch in die Richtung. Und ich bin jetzt nicht der Techniker, bin der Kreative. Aber ich dachte, das machst du jetzt und versuchst es. Und dann, am Anfang habe ich die Leute noch gefragt. Und es hat sich rumgesprochen. Und dann kamen die Ersten, die sagten, ich habe das gesehen, kann ich auch. Und so hat es angefangen. Also zwei Beine, Bibel-TV und YouTube. So wird es ausgestrahlt.
Mhm. Wenn man hört, Bibel-TV oder jetzt auch YouTube mit teilweise 100.000 Views, teilweise 200.000 Views.
Hammer, oder?
Total der Hammer. Dann könnte man jetzt denken, wow, was denkst du?
Das denke ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich oute mich jetzt, mir sind die Zahlen echt nicht wichtig. Denn wenn man die Leute vor sich hat, ich bereite mich ja nicht drauf vor. Ich krieg so eine Headline, da steht dran, zum Beispiel wurde von meinem Papa missbraucht. Mehr weiß ich dann oft nicht oder meistens nicht. Und das interessiert mich natürlich. Ich sage den Leuten immer, lass uns einfach reden. Mhm. Und ich stelle Fragen, weil ich selber Interesse habe. Und da ist es nicht so wichtig, wie viele Klicks das Ganze hat und welche Reichweite. Klar, ist es schön. Also ich fände es traurig, wenn so eine Sendung nur 500 Klicks hätte. Das wäre schade. Aber wir kriegen Rückmeldungen auf Sendungen, die haben weitaus weniger als 250.000 Klicks. Zum Beispiel nur 4.500, wo Menschen angesprochen wurden und sagen, ich habe aufgrund dieses Statements, aufgrund dieser Geschichte Jesus in mein Leben eingeladen. Das ist das, was es ankommt. Für mich ist es nicht wichtig, irgendwelche Klicks dazu zu kaufen oder Follower anzuziehen oder irgendwas zu tun, damit es attraktiv ist. Das war auch eine Überlegung am Anfang, weil manche Leute sagten, Junge, überleg mal, was du machst. Du machst eine Sendung, die hat zum Teil 45 Minuten Gesprächs. Wer hört dazu? Aber du kannst Geschichten nur erzählen, wenn du Zeit hast. Und wenn du lässig da sitzt und wenn du dich wohlfühlst und wenn dein Herz aufgeht und wenn du merkst, dass du nicht unter Druck gesetzt wirst von einem Redakteur oder von Kameraleuten. Deswegen habe ich auch bewusst es so gemacht, dass das Gespräch nur zwischen der Person und mir stattfindet und da läuft kein Kameramann rum. Das sind also Kameras, die sind fest eingestellt. Natürlich ist es manchmal blöd, wenn man sich bewegt und bewegt sich aus der Kamera raus, aber da muss man mit leben. Also mir macht es auch nichts, wenn die Kamera wackelt oder wenn der Ton mal ein bisschen schwankt. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass der Gast sowohl männlich als auch weiblich benutzt dieses Wort, sich wohlfühlt und sein Herz öffnet. Und jede Sendung wird erst dann veröffentlicht, wenn der Gast sein Okay dazu gibt. Der hört die also vorher an und dann schreibt er und sagt, das ist in Ordnung, können wir machen. Mhm. Vorher möchte ich das nicht. Mhm. Weil manchmal möchten die Leute mit ihrem Partner das noch angucken und durchsprechen oder mit ihren Kindern. Und deshalb bin ich diesen Weg gegangen. Einmal viel Zeit, dann Kontrolle nochmal. Und für mich sind die Klickzahlen nicht an oberster Stelle. Klar freue ich mich, wenn ein Film 200.000 hat. Oder ich sage, boah, der Film ist es sowas von wert, dass es kracht. Ne? Aber es ist ja jeder Film wert, ne? Dass er kracht und Rückmeldungen mit sich bringt und Menschen ihr Herz berührt. Das ist das Entscheidende.
Mhm. Nimm uns gerne mal mit hinter die Kamera. Wie sieht so eine Produktion ganz, ganz praktisch aus? Also was steckt praktisch alles dahinter, bis dein Videopodcast zu sehen oder zu hören ist?
Gehen wir mal von dem Fall aus, dass jemand sich meldet und sagt, hey, Tommy, danke für Superfromm. Ich würde gerne auch eine Geschichte erzählen. Ich habe das und das Thema. Und dann schreiben wir ein bisschen hin und her, weil natürlich auch wichtig ist, wo wohnt dieser Mensch. Gehen wir mal davon aus, der kommt ins Superfromme Atelier zu uns nach Hause. Dann kriegt derjenige eine Einladung von mir. Kleiner Fragebogen vorher, 5, 6 Fragen, welche Gemeinde gehst du und so. Das interessiert mich einfach. Und dann kommt die Person und ist aufgeregt. Und dann trinken wir erst was und dann quatschen wir. Und dann sage ich, du, das ist alles nicht schlimm. Dann geht's los. Dann beten wir erst und dann geht's los. Und dann erzählt die Person ihre Geschichte. Das ist immer ein Highlight. Weil du hast ja immer fremde Leute. Mhm. Das ist so cool, mhm. Weil da ist die eigene Erfahrung dabei, da ist der eigene Background dabei, mhm. Dann ist der Schmerz da oder dann ist die Freude da. Und dann reden wir und dann verabschieden wir uns. Und dann geht die Person wieder. Also der Anfahrtsrekord war über 500 Kilometer. Wow. Einfach. Wow. Einfach. Mhm. Und dann ist der Film aufgenommen, das Video. Und dann geht es an die Produktion. Und das ist mein Job. Ich produziere einen Film, ich schneide einige Phasen raus, weil man muss auch denken, da entsteht ja eine Beziehung in so einem Gespräch. Und manchmal kommen Dinge, die gehören definitiv in den seelsorgerlichen Bereich. Und das kann man nicht und darf man nicht veröffentlichen. Das geht niemand etwas an. Und die schneide ich dann raus und gucke, dass ich muss auch noch ein paar Äs rausmachen von mir, ne? Oder aha, weil ich dann bin ja dann so gefesselt. Oder dass ich sage, boah, echt. Manchmal könnte ich echt aufspringen. So packt mich das. Und dann schneide ich das raus und dann schicke ich es dem Gast und der sagt dann okay. Oder ah, da könnte man vielleicht das und das noch wegmachen. Und dann mache ich das. Das ist der Grobschnitt und dann geht es zu meinem Freund. Der hat eine Filmproduktion. Der macht den Feinschnitt. Das heißt, da kommt dann der Trailer drauf und die Anmoderation mache ich auch noch, klar. Der schneidet das dann voll zusammen und schickt es dann zu Bibel-TV. Also Dinge, die mich viel Zeit kosten, mhm, würden. Da werde ich dann entlastet. So läuft jeder Film ab, genau gleich.
Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Arbeitszeit in Stunden, wenn du alles zusammenrechnest?
Oh, das ist schwierig. Sagen wir mal pro Film mit Aufnahme 5 Stunden. Mhm. Ja, mhm, kann man sagen. So viel ist es. Am Anfang war es natürlich weitaus mehr. Da habe ich mich nicht ausgekannt. Ne? Und jetzt nach fast 7 Jahren hat man ja gewisse Übungen.
Ja.
In der Technik.
Ja.
Also das rauscht. Am Anfang, das war stundenlanges Sichern auf kleinen Disk und das ist alles besser jetzt. Ne? Mhm. Aber 5 Stunden braucht man schon.
Und auf deinem Superfromm YouTube-Channel sind dann immer die neuesten Folgen? Alle 14 Tage?
Ja, am Anfang war es jede Woche, mhm, aber das war dann zu sportlich. Mhm. Also das war 4 Jahre jede Woche und dann ging es so nicht mehr weiter. Das war einfach zu viel. Denn ich habe genügend Anfragen. Superfromm kriegt genügend Anfragen von Leuten. Aber wir sind ja jetzt nicht irgendwo eine große Produktionsfirma mit XY Menschen, die da jetzt mitarbeiten, sondern das ist ja in erster Linie, bin's ich und meine Frau. Mhm. Und machen das. Und dann kommen natürlich noch Freelancer hinzu, jetzt wie die Firma, die das voll fertig macht. Oder Grafiker oder eine Agentur, die Homepage hostet und Inhalte einpflegt, die ich denen gebe. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein Riesenpulk an Mitarbeitern rumläuft. Das ist nicht so.
Stichwort große Firma. Dahinter steckt ja ein gemeinnütziger Verein. Man kann spenden. Hand aufs Herz, Tommy, wie teuer ist eine Folge?
Ach, das werde ich öfter gefragt. Das ist schwierig zu sagen. Derzeit ist es echt, echt schwierig zu sagen. Ich sage immer circa 3.000 Euro.
Wow.
Also mit allem. Man muss ja auch sagen, ja, dass ich zum Beispiel, ja, wir haben ja vor 4 Jahren ein Wohnmobil angeschafft.
Ja.
Mit einer großen Garage hinten drin, wo das ganze Equipment reinkam. Und dann, weil wir hatten so viele Anfragen aus dem Osten, Ostdeutschland, mhm, dann aus der Schweiz, mhm, jetzt erst dieses Jahr aus Österreich. Das ist der Hammer. Das lag mir so auf dem Herzen, das Land liegt mir auf dem Herzen, Österreich, dort Jesus zu verkündigen. Und Ja, den kannst du ja nicht sagen, hier kommt mal vorbei oder pflegt mit dem Pfleger hier rum. Da fehlen einfach die Mittel, die finanziellen und auch dann die Unterkünfte und so weiter, wie das der EAF toll machen kann. Mhm. Na, auch in der Schweiz, da war ich auch mal, dann kriegst du eine Einladung und dann ist das richtig schön. Das können wir nicht, aus finanziellen Gründen. Also haben wir gesagt, fahren wir dahin. Und das Coole ist, dass wir dann irgendwo vor Ort, im Friedhof, im Parkplatz, beim Einkaufszentrum und voll im Leben. Ich finde es so genial, was? Voll im Leben? Und die Stories kommen ja auch voll aus dem Leben. Das ist für mich Bäckerfaust.
Ja, ich merke, also dein Strahlen in den Augen. Ja, da fehlt jetzt nur noch die Kamera.
Ja, ist ja der Hammer. Ja. Es ist wirklich, ja. Wirklich. Wir sind auf der Straße und verkündigen das Evangelium. Das ist so, so toll. Was wir immer wieder gespiegelt bekommen, ist einfach diese Alltagsnähe. Und dieses nicht übertriebene. Mhm. Und auch das nicht immer nach Happy End heischende. Mhm. Das ist ja so eine Gefahr, wo man steht, dass wenn man sagt, ich habe gebetet, von mir aus auch ein Ja und dann ist es passiert. Aber oft geht es halt nicht so. Mhm. Oft betest du und betest und denkst, wieso soll ich denn überhaupt noch beten? Weil es alles so vernagelt ist und dicht und man zweifelt an Gott und wird auch stinkig. Und das ist mir recht, wenn die Menschen ihr Herz nach außen kehren und sagen, so sah es aus oder so sieht es aus. Und sich trotzdem outen und sagen, ich halte an Gott fest. Das ist wie so ein Bogen aus dem Alten Testament. Dennoch bleibe ich bei dir. Das sagt der Psalmist. Und wir erleben dort was. Also ich kann ja auch von mir reden. Dennoch bleibe ich bei dir. Das buchstabiert man durch. Und das möchte ich gerne weitergeben und Mut machen, Hoffnung machen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und dass das gelingen darf, ist echt ein Geschenk. Mhm.
Ja, wir werden in jedem Fall deine Homepage verlinken, dass Menschen noch mehr nachschauen können und auch schauen können, was dran ist, auch vielleicht auch auf ihre Art und Weise euch zu unterstützen.
Oder vorbeizukommen.
Oder vorbeizukommen.
Geschichte erzählen.
Sich bei dir zu melden.
Ja, das ist herzliche Einladung. Herzliche Einladung.
Stichwort Hoffnung. Das ist dir total wichtig, Hoffnung weiterzugeben. Du hast ein neues Projekt am Start. Das heißt Faces, die Hoffnung hat viele Gesichter. Und ein Buch dazu wird am 15. September 2025 erscheinen. Doch hinter Faces verbirgt sich noch viel, viel mehr. Du bist schon monatelang in Planung und in Arbeit. Oder sogar schon über ein Jahr bestimmt. Oder zwei oder schon ein bisschen länger. Fast zwei Jahre in Planung und in Arbeit. Welches Gesicht zeigt Faces uns Menschen?
Gute Frage, Tirza. Ich hole ein bisschen aus.
Immer. Ist okay. Gerne.
Ja, also Faces entstand aus dem Gedanken heraus, weil ich dachte, das sind so grandiose Geschichten auf Superfrom. Und das sind Hoffnungsgeschichten. Und ich hatte da echt eine coole Begegnung mit Gott, was dann auch die Aufforderung zu dieser Faces-Arbeit gibt, nämlich weiterzudenken, weg vom bewegten Bild und eine Mischung zu machen aus Fotografie, Text und Film. Mhm. Und dann kam mir der Slogan so, Faces, also Gesichter. Die Hoffnung hat viele Gesichter. Und es gibt über 300 super fromme Filme. Mhm. Das sind über 300 Hoffnungsmenschen. Mhm. Und da habe ich jetzt angefangen, diese Hoffnungsmenschen zu fotografieren. Nahaufnahme, in ihrem Alltag oder ich habe szenisch gearbeitet, um dann in einem öffentlichen Raum die Fotos auszustellen. Abends dann Live-Sendungen zu machen von Superfrom. Das heißt, da kommt ein Gast und wir machen das, was normalerweise im Superfrom im Atelier passiert, in dieser Ausstellung. Das Ganze heißt nicht Evangelisation, sondern Ausstellung. Und da hängen die Fotos an der Wand. Es wird auch multimedial einiges zu sein. Es wird auch haptisch Dinge geben zum Anpacken. Der Hintergedanke ist der, dass, und jedes Foto hat natürlich einen QR-Code zu dem Film und da gibt es eine neue Homepage, die ist auch gerade in der Mache. Mhm. Das wird ab November 2025 wahr werden. Da fangen wir erstmal klein an. Mhm. Das Schöne für mich ist, dass es für mich ein Heimspiel sein darf, die erste Ausstellung. Das soll mir sagen, die ist in der Villa W. Ich kenne da die Tirza. Und habe angerufen, habe gesagt, du, können wir das anfangen? Und das ist jetzt durch, das ist in trockenen Tüchern. Und das Ganze ist eine Evangelisation visuell. Und abends gibt es Geschichten. keine Prediger, die da jetzt predigen, nicht herabsetzen, nicht falsch verstehen, sondern das sind Geschichten und die viele von denen, die auf den Fotos sind, sind auch dann vor Ort, wo man dann die direkt fragen kann, sag mal, wie war denn das mit dir, warum bist du da abgebildet und so weiter. Mhm. Und so gibt es dann, das wird dann ganz in Instagram auch verbreitet, wenn ich dann endlich jemanden habe, der mir hilft dabei und mich unterstützt. Wenn man so will, ist es eine Fortführung von Superfrom. Mhm. Eine Weiterführung. Also Superfrom hört nicht auf, im Gegenteil. Aber dieser Schatz an Geschichten für die Ewigkeit, den möchte ich noch mehr in den Vordergrund stellen. Und deshalb kommt ab November Faces hinzu. Das wird eine größere Hallen sein. Geplant ist auch in Fußgängerzonen zu gehen, dort eine Aktion zu machen. Sehr kreativ das Ganze. In Geschäfte, die geschlossen sind. Wir möchten dahin, wo das Leben leise geworden ist. Und vielleicht ladest du mich in 2 Jahren nochmal ein. Mhm. Da kann ich mehr davon erzählen. Ich rede ja jetzt über was noch gar nicht on air ist. Wie du sagst, seit 2 Jahren fast dran. Vorher war es immer so kleine Puzzleteile, dann haben wir gedacht, na passt oder passt nicht. Jetzt ist das Bild ersichtlich und ich denke, boah, ist das riesig. Aber mir kommt es darauf an, dass wir Hoffnung weitergeben. Jetzt nicht, dass wir ein besseres Leben haben, das wäre natürlich auch schön. Aber ich möchte gerne Jesus verkündigen. Er ist die Hoffnung, er ist das Licht. Er ist derjenige, der rettet. Paulus sagt mal, dass wir errettet sind, heraus aus dem Machtbereich des Bösen und hineinversetzt in den Machtbereich seines Sohnes. Das wünsche ich mir. Genau das. Und da bin ich gespannt, was passiert. Wie gesagt, fragen 2 Jahre nochmal nach und vielleicht weiß ich dann mehr.
Ja, stark. Weil es ist ja schon auch was Greifbares, was Sichtbares. Die Fotos hast du geschossen. Wie groß werden die Fotos sein? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe gerade eine Anfrage, ganz konkret, von einer Zahnärztin, die eine große Praxis hat. Und die hat gefragt, könnt ihr da auch da die Fotos ausstellen? Sag ich, cool. Ja. Sag ich, ja.
Ja.
Da sind die Fotos dann 50 auf 70. So das normale, was sind das, A2-Größe? Wahrscheinlich, ja. Schön mit dem Rahmen und so weiter. Und dann ist immer der QR-Code drauf und legt einen Flyer da auf dem Tischchen und dann kann man da gucken und sich informieren. Das ist eine Variante. Die andere ist, ich habe eine Wall of Hope gemacht. Die wird 4 auf 5 Meter groß. Da sind über 100 Leute drauf. Alles Menschen, die Hoffnungsträger sind. Und auch die werden zu sehen sein. Oder wir haben eine Aktion gemacht mit einem Astronauten. Da haben wir extra ein Kostüm geliehen, ein echtes Astronautenkostüm. Und mit dem sind wir dann durch die City gegangen und haben das fotografiert, verschiedene Szenen. Weil die Person, die dahinter steckt, hat sich selbst verloren. Die hat schwere Depressionen gehabt. Und somit teilen wir auf diese Weise mit, wie die sich empfindet. Und so gehen wir ganz verschiedene Dinge durch. Und das werden alles Bilder, die sind überdimensional. Und es gibt große Vorhänge, da sind Gesichter drauf gedruckt. Also man kann auch anfassen. Und Tirza.
Das wird großartig.
Das wird, ja, ich
hoffe es. So kann man sagen, ja. Ich würde jetzt auch nochmal am Anfang ansetzen. Gerade als du mit Faces begonnen hast, hast du einen Nebensatz gesagt, ja, ich hatte da eine Begegnung mit Gott. Wie war denn da die Begegnung mit Gott?
Na, Gott begegnet mir schon in einer Weise, wo ich erlebe, er spricht zu mir. Das ist nicht jeden Tag. Ich würde sogar sagen, gar nicht jeden Monat. Aber es gibt Momente, wo ich erlebe, wo Gott sagt, Tommy, jetzt ist das dran, mach's. Mhm. Das begleitet mich schon mein ganzes Christenleben. Ich war früher Polizist, 10 Jahre, mein Traumjob. Und auf einmal redet Gott und sagt, ich will, dass du gehst und dass du auf eine Bibelschule Theologie studierst. Wenn man sich vorstellt, ich war Beamter auf Lebenszeit. Ich war unkündbar. Schwabe, Haus, Mercedes-Benz, T-Modell. Das war der Burner. Und dann kommt so ein Ding. Ich wollte nie auf die Bibelschule, aber Gott hat so klar geredet. Und das zieht sich durch ich sage unser, Doro und meine Frau und mein Leben durch, dass wir Gott in dieser Weise erfahren. Und es ist nicht immer so, dass man dann high on emotion ist. Eigentlich nie. Es ist so, dass ich denke, oh nee, das ist nicht dein Ernst. Geht gar nicht. Aber dann hat Gott diese wunderbare Eigenschaft, immer dran zu bleiben. Immer wieder sanft darauf hinzuweisen und sagen, du hör mal, mit Faces, das sagte ich ja 2 Jahre. Das war erstmal ein Jahr lang, dass ich mich darauf eingelassen habe. Weil ich sagte, nee, machen wir nicht. Wie der Schwabe sagt, aber Gott ist einer, der dranbleibt. Und Gott ist real. Und Gott ist real zu erleben und zu erfahren, das merken wir. Und deshalb machen wir es. Manchmal mit Magenschmerzen, ganz ehrlich. Faces klingt toll, ganz toll, echt. Aber da ist so viel dahinter, man könnte auch sagen, ich mache jetzt mal Pause. Es ist super fromm mit 7 Jahren fast. Jetzt können wir mal ein Sabbatical machen oder wie man so sagt, oder in Rente gehen oder was weiß ich was. Aber da ist Gott und Gott ist lebendig und Gott wirkt und Gott redet. Und das haben wir erfahren und erfahren es immer wieder neu und deshalb machen wir das.
Du hast öfters von der Hoffnung gesprochen. Und das ist dir ja total wichtig, die auch greifbar zu machen, hin zu den Menschen zu bringen, unter Menschen zu sein, bildlich darzustellen, auch jetzt durch deine Fragen in deinen Podcast. Was mir bei dir zum Beispiel total auffällt, fortwährend, du machst das jetzt schon 7 Jahre, fast 7 Jahre, aber von Anfang an so ein roter Faden ist, dass deine Art und Weise und auch deine Fragen ungefärbt sind. Also du hast wirklich diese Offenheit, den Menschen kennenzulernen, deine Fragen zu stellen und dem Raum zu geben. Hoffnung, ich glaube, danach sehen wir uns alle durch alle Zeiten hindurch. Und ich kann mir vorstellen, und ein bisschen hast du es vielleicht auch schon ein bisschen gerade auch angeteasert, kennst du Momente in deinem Leben, wo du selbst das Gefühl hattest, du stehst an einem Abgrund, du weißt gar nicht, wie es darin dahinter aussieht oder wo du nicht wusstest, wie es weitergeht? Und was gibt dir da Hoffnung, wenn du es mal so ganz ehrlich aus deinem Herzen sagst?
Also ich war ja als Evangelist, Jugendevangelist, auch dann, man wird ja älter dann und werden die Jüngeren auch älter, war ich unterwegs und habe echt erlebt und erleben können, wie Menschen Jesus gefunden haben. Das war sehr bewegend und hat mich auch motiviert, das zu tun, obwohl es natürlich auch anstrengend ist, für mich war. Und das gab einen jähen Bruch, weil ich dann in schwere Depressionen fiel. Die kamen aus dem Nichts. Und das war schon, wie soll ich sagen, ich war jemand, der ein anderer wurde. Vorher kommunikativ, agil, auch immer am Überlegen, wie, was können wir jetzt machen. Und auf einmal war der Motor im Leerlauf. Schlimmer noch, der war aus. Und die Diagnose, schwerste Depression, da habe ich mich erstmal geschämt. Wie kann das passieren? Natürlich habe ich auch mit Depressiven gesprochen, mit Depressionskranken, Männern und Frauen. Und von daher wusste ich, das ist bei jedem, sieht es anders aus. Es gibt nicht so die Aussage und die Linie, wo man sagen kann, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Aber sowas vergisst man natürlich absolut, wenn man selber betroffen ist. Und dann diese Vollbremsung hinzulegen und auf einmal in der tiefsten Dunkelheit zu sitzen, das war schon heftig. Und das dauerte ja nicht nur 3 Wochen, sondern bei mir dauerte es 7 Jahre. Bis ich wieder einigermaßen, also wirklich einigermaßen fit war. Und das für mich Wertvollste waren eigentlich, oder war die Erfahrung, man muss sich das so vorstellen, am Anfang lag ich ja nur im Bett. Von 24 Stunden lag ich 23 im Bett. Und 22 davon habe ich geschlafen oder war ich nicht ansprechbar. Und als ich aufstand, habe ich den Blick nach unten geheftet und habe die Fliesen gezählt auf dem Boden, überspitzt formuliert. Also es war nichts los. Und das 7 Jahre lang. Das ist eine lange, lange Zeit. Aber was ich wirklich sagen muss, ich habe nicht, und das sage ich nicht, weil ich so toll bin, überhaupt nicht. Ich habe in diesen 7 Jahren nicht an Gott gezweifelt. Er war, das habe ich schon öfters gesagt, er war das kleine Licht neben mir. Nicht die Flamme, wo ich wusste, wie die Israeliten, oh, alles klar, sondern das war so ein ganz feines Licht, wo ich wusste, ich rede jetzt in Bildern. Ne? Das war so, dass Jesus einfach da war. Das konnte ich ertragen. Ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich wusste nicht nach 3 Jahren, das muss ich noch 4 aushalten. Sondern nach 3 Jahren war klar, das wird nie mehr was. Meine Frau hat von jetzt auf gleich einen anderen Mann gehabt. Nicht mehr Lachen im Haus. Nicht mehr, komm Schatz, lass uns mal auf die Piste gehen. Sondern es war alles still. Und zwar totenstill. Schlimmer noch, dieser Druck, der hängt da bloß rum und glotzt vor sich hin. Und das ist ganz übel. Und von daher kann ich sagen, ich habe die Hoffnung nicht verloren, aber nicht die Hoffnung auf Heilung. Mhm. Das ist mir wichtig. Ich hatte nicht die Hoffnung auf Heilung. Ich dachte nicht, dass es wieder wird. Mhm. Ich dachte, das Leben bleibt jetzt so bis zum Schluss. Als dann in diese Dunkelheit ein Licht reinkam, habe ich es gar nicht realisiert, sondern das war einfach, okay, Licht da, ne, weiter. Aber meine Frau hat realisiert, dass ich ein bisschen anders bin. Und das war so bewegend für sie. Ich habe immer noch gebraucht. Wir haben uns da damit abgefunden. Ich war bei den Ärzten und so weiter und der eine konnte mich nicht mehr, war ich 3,5 Jahre, Psychotherapeuten. Da sagte, Herr Höfer, ich bin für Sie nicht der Richtige mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Bin ich zum Nächsten und dann wurde es besser auf einmal. Aber frag mich nicht, warum. Frag mich nicht, ob ich da anders gebetet habe. Nö, ich war einfach. Und das, was ich daraus gelernt habe, war, dass Gott souverän ist. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Ich weiß es nicht. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe Depressionen und ich würde auch so gern wieder lachen können. Ach, kann ich das verstehen? Kann ich das verstehen? Die Sehnsucht, in einer hoffnungslosen Phase wieder aufatmen zu können. Und es gelingt nicht. Im Gegenteil, die Luft wird immer dünner. Kann ich total verstehen. Und ich will den Leuten, die das jetzt darunter leiden, Mut machen. Halt es aus. Und gebt Gott keine Schuld. Und wenn du meint, er müsst Gott Schuld geben, das kann er auch ab. Kann er ab, lässig. Aber schmeißt ihn nicht aus dem Leben raus, sondern seid, wie ihr seid. So war ich. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich habe keine Vorwürfe gemacht. Aber das liegt nicht an meiner ach so tollen geistlichen Performance. Überhaupt nicht. Vielleicht liegt es an meiner Frau. Die hat mich natürlich total auch gestärkt.
Ja,
hat gesagt, Tommy, halt durch. Das wird wieder. Komm.
Sie war da und blieb da.
Mhm.
Neben dem Licht. Was,
ja.
Was neben dem kleinen, zarten Licht, was
ja.
Da schien.
Ja.
Das war jetzt echt ein Blick in den Rückspiegel. Du sagst, ein Zitat steht auf deiner Homepage zum Rückspiegel.
Mhm.
Hast du das auf dem Schirm? Ein Zitat, manches versteht man erst.
Im Rückblick?
Ja, im Rückblick.
Ah, okay. Ja, ist so. Aber das verstehe ich nicht.
Ja, nee, also das war jetzt auch keine Antwort auf das Fragezeichen.
Ich verstehe wirklich vieles,
ja.
was so, wo ich früher gehadert habe, habe Gott gesagt, was soll das, warum muss ich das machen, verstehe ich heute. Weil er daraus jemanden geformt hat, wie ich heute sein darf. Manches musste ich aushalten und ertragen und nicht abhauen aus dem Druck. Und heute verstehe ich es, heute kommt mir das zugute. Das meinte ich damit, mit dem Zitat auf der Homepage.
Ja. Ne? Aber es gibt Dinge, die sind nicht zu verstehen.
No.
Die können wir nicht.
Überhaupt
gibt's keine
nicht.
Antwort drauf.
Überhaupt nicht.
Ja.
Und das will ich mir auch nicht anmaßen,
das
zu behaupten. Es gibt einen Moment, wo ich vielleicht verstehe, aber ich war ja noch nicht im Himmel. Da weiß ich es nicht.
Ja. Ja. Wenn man deine prominentesten Formate, also jetzt die Sendung Super Fromm und auch das neueste Projekt Faces, wahrnimmt, fallen zwei Beschreibungen auf bei dir. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, dass du auch sagst, so, ich verstehe es nicht. Oder ich kann euch auch nicht sagen, warum, wie. So war es und so ist es. Und diese zwei Beschreibungen in Form von zwei oder drei Wörtern, unverstellt und ohne Klischees. Was ist für dich so wertvoll daran, dass Menschen und Themen unverstellt und ohne Klischees betrachtet werden können und dürfen?
Die Fragen waren ja nicht abgesprochen, gell? Tatsache, ich sag das. Ich mag keine Show. Mich nervt es ohne Ende. Das ist für mich halt auch durchsichtig, wenn ich jemanden sehe und der erzählt und du weißt ganz genau. Egal, es muss gar nicht Fromm sein. Du siehst, der redet was, aber das stimmt nicht. Ich denke, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn wir ehrlich sind. Man muss nicht die Hosen runterlassen bis zum geht nicht mehr. Das ist völliger Quatsch. Aber zumindest, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, dass ich dann nicht einen vom Leder ziehe und sage, oh, das ist toll und das, das nervt mich. Kolossal. Ich möchte die echten Typen, weiblich oder männlich, die echten Typen, da ziehe ich jeden Hut, den ich nicht aufhabe, vor und mache mir Locken ins Haar. Und das ist einfach, ich will, das ist doch das Leben, so helfen wir uns. Ich war bei der Polizei, da hat es nicht geholfen. Ich war mit vorne dran immer an den schweren Einsätzen. Da gab es ein Stichwort, das hieß Beurteilung der Lage. Um einen Einsatz richtig durchzuführen, musstest du wissen, was passiert dort, wo hockt der Täter, was macht er, wie ist er bewaffnet und. Und dann konnte man sich darauf einlassen. Und konnte man eine Entscheidung treffen. Und das betrifft doch auch unser Leben auch. Jetzt wieder als Christ.
Mhm.
Na, wenn ich jemand sage, du, Jesus, der macht dich gesund, kann man doch nicht behaupten. Es geht nicht. Geht nicht. Keiner, also die wenigsten, haben in der Bibel überlebt bis heute. Der Elia, der ist up and away. Das heißt, Jesus müsste sterben. Es gibt Krankheiten und es gibt Leid und es gibt Noten und ich muss die Klasse wiederholen und ich habe ein Ergebnis von der ärztlichen Untersuchung. Jetzt muss die Brust weg. Ja, meine Güte. Und da müssen wir das Evangelium reinbringen und da müssen wir die Liebe und die Nähe Gottes verkünden. Da hinein und nicht irgendwo durch schöne Wettergeschichten. Also von daher gerne unverstellt, gerne schwäbisch, gerne auch mal derb. Na, das haben sie auch mit mir vorgeworfen, weil da rutscht mir das eine oder andere Wort raus. Ist doch egal, so reden wir doch.
Ja, du bist ein Mensch, der viele Fragen stellen kann, um Menschen kennenzulernen und selbst sprechen zu lassen. Welche Frage sollte dir, Tommy, unbedingt mal gestellt werden?
Das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, Tirza, ich wünsche mir am Ende meines Lebens, dass Jesus zu mir sagt, du hast den Kampf gekämpft, warst treu, willkommen in der Ewigkeit.
Danke.
Gerne.
Tommy, dass du uns heute hier besucht hast und wir uns vor laufendem Mikro so unterhalten durften. Danke auch für deinen Blick in dein Herz. Auch diese Podcast-Folge wird vom Bergischen Bestattungshaus von Dirk und Anke Schumacher freundlich und zugewandt unterstützt. Grüße gehen raus nach Wiel im Bergischen Land. Und dir möchte ich sagen, sei mutig zum Schweigen und sei mutig zum Reden. Denn egal, ob Mikro oder Kamera da sind oder eben nicht, du hast etwas Wertvolles zu sagen und bist es wert, wahrgenommen zu werden. Das gilt im Stillen und auch im Lauten. Tommy, möchtest du noch was sagen?
Vielen Dank, Tirza.
Danke dir. Und dir lieben Menschen, danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Tschüss. Und beim nächsten Mal stellt Tommy mir Fragen. Das Mikro für Tirza sind immer mal wieder Podcast-Folgen, in denen mir Gäste ihre Fragen stellen. Falls du nicht weißt, was da auf dich zukommt, dann sind wir schon zu zweit. Ich freue mich drauf und bin gespannt.